Meine Damen und Herren, zur besten Siesta-Zeit, wer draußen durchs Foyer gelaufen ist, hat schon verschiedene musikalische Ablenkungen und Ähnliches durchstanden auf dem Weg hier herein. Ich darf Sie bitten, es nicht zu machen wie in der Kirche, also sich nach hinten zu setzen, sondern kommen Sie ruhig ein wenig weiter nach vorne. Ich darf zugleich jene Partner der Tandems, mit denen ich jetzt vorher gesprochen habe, bitten, nach vorne zu kommen. Gut. Ja, meine Damen und Herren, wie gesagt, zur besten Siesta-Zeit, meine Anerkennung für Sie, dass Sie jetzt noch das Sitzfleisch und die Konzentration haben, auch diesen letzten Teil noch mitzuerleben. Ich habe die letzte Stunde ein wenig wie ein Schmetterling an den verschiedenen Blüten Nektar saugen dürfen und rumgeschaut, was in den einzelnen Arbeitsgruppen geschehen ist. Es übersteigt aber selbstverständlich meine Fähigkeiten, Ihnen jetzt eine Zusammenfassung dessen zu geben, was dort überall innerhalb von 50 Minuten, die ich nicht dabei war, geschehen ist. Das kann kein Mensch, deswegen habe ich die Experten nochmal aufs Podium gebeten, dass sie jeweils für ihren Bereich nochmal eine kurze Rückmeldung geben. Auch für Sie als Überblick über das, was geschehen ist. Was ich in den Momenten, in denen ich in den einzelnen Gruppen sein konnte und vor allem auf den Pinnwänden am Ende gesehen habe, drückt etwas aus, was sicherlich vielen von uns schon bewusst ist, nämlich die Schwierigkeit, einheitliche Lösungen für ein unglaublich vielschichtiges Problem zu finden. Das ist beispielsweise im Bereich der Bildung vielen auch schon bekannt, der Widerstreit auch jener Positionen, die sagen, wir brauchen Inklusion, wir brauchen eine Schule für alle, und jener, die sagen, nein, wir brauchen auch für spezielle Bedarfe weiterhin Förderschulen. Darüber wird sicherlich Herr Weigel kurz nochmal etwas sagen. Das war das Problem, was sowohl im Bereich der Bildung, aber auch im Bereich zum Beispiel des Wohnens auftrat, dass berühmte, möchte ich schon fast sagen, freie Wahlrecht, das sehr begrüßt wird, das aber gleichzeitig in der Praxis noch nicht durchgesetzt ist. Das liegt einerseits an institutionellen Vorgaben, das habe ich beim Bereich Wohnen entnehmen können. Das liegt aber auch und sicherlich vor allem an den auch immer wieder auftauchenden persönlichen Herangehensweisen, also am berühmten Bewusstsein. Da konnten einige Teilnehmer in dem Workshop zur Bildung Erschreckendes berichten, und zwar wirklich Erschreckendes, denn es geht ja jeweils um wirklich einzelne Lebenswege, die auf die eine oder andere Weise behindert und verbaut werden durch eingeschränktes Bewusstsein für das gleiche Recht aller Menschen. Und ein Thema, das auch heute Morgen schon in der ersten Runde hier auftauchte und das auch, wenn ich das so sagen darf, mir in meiner eigenen Arbeit immer wieder vor Augen trat, ist das riesengroße Problem der psychischen und seelischen Beeinträchtigungen und Behinderungen, das gar nicht gesehen wird vielfach, weil es eben seelisch und damit in erstem Moment unsichtbar ist, aber das können wir gleich wieder vergessen, denn jeder von Ihnen weiß, dass sich alles Seelische auch nach außen ausdrückt, also wird es eben doch für jeden, der Augen hat zu sehen, sichtbar. Ich kann Ihnen nur berichten aus dem Bereich der Hochschulen, von der Erfahrung der Beauftragten für Belange von Menschen mit Behinderung an den Hochschulen und der Beratungssituation dort. Dort habe ich jüngst erfahren dürfen, dass die Fallzahlen der Beratungen von Menschen mit psychischen Erkrankungen exorbitant steigt. Auch dort immer wieder zur kompletten Verwunderung derjenigen, die die Beratungen anbieten. Und es ist nochmal ein Hinweis auf ein Thema, was uns auch schon beschäftigt hat, nämlich das Gesamtgesellschaftliche. Denn sicherlich wäre es eine Frage, die sich unsere Gesellschaft auch einmal stellen könnte, neben jenen, die Herr Glück heute Morgen schon angesprochen hat. Wie kommt es eigentlich, dass diese psychischen Erkrankungen in dieser Weise zunehmen? Ist das nur eine Sache des gestiegenen Bewusstseins, sodass wir also das, was eh schon immer da waren, offenbar jetzt klarer wahrnehmen und eher problematisieren? Oder ist es nicht vielleicht doch eine Bewegung, die die Gestaltung der gegenwärtigen Gesellschaft, da ist vor allem sicherlich auch die Arbeitswelt zu nennen, die dadurch befördert wird? Also leben wir nicht vielleicht doch in einigen Bereichen in Strukturen, die krank machen? Das ist sicherlich nicht ein Thema, das sozusagen in der Konsozial an einem Nachmittag behandelt werden kann. Ich lade Sie alle gelegentlich, das ist jetzt unerlaubt, aber das muss auch möglich sein, an die Akademie für politische Bildung in Tutzing ein. Dort werden solche Fragen nämlich immer wieder behandelt. Aber jetzt möchte ich in die Runde gehen, in den abschließenden Minuten und die Tandempartner der jeweiligen Themen wenigstens in Kürze einmal fragen, was denn für Sie in dieser Stunde vielleicht neu hinzugetreten ist, aber auch was von dem, was bereits bekannt war, jetzt vielleicht noch besser erkannt wird, was also besondere Dringlichkeit vielleicht erhalten hat. Und ich möchte beginnen wieder in der Reihenfolge, die wir heute Vormittag schon eingeübt haben, nämlich mit der Bildung und kurz das Mikrofon an Herrn Weigel geben. Herr Aktin Akavan ist leider schon unterwegs, sonst hätten wir den auch noch gerne jetzt hier vorne gehabt. Herr Weigel, darf ich Sie mir...
Vielen herzlichen Dank. Der Herr Akavan ist natürlich Schüler und hat Herbstferien und hat einen wichtigen Termin. Und sehr verehrte Damen und Herren, er hat unseren Workshop mit einer wunderbaren Appellsituation beendet, nämlich hat gesagt, Ergebnis dieses Workshops ist es, dass wir verschiedene Meinungen haben, dass es verschiedene Konzepte gibt, dass wir zwar ein gemeinsames Ziel haben, das ist die Umsetzung der UN-Konvention, aber dass auch innerhalb der Verbände sehr unterschiedliche Positionen nach wie vor gegeben sind. Und meine Kollegin Frau Götz in der fünften Reihe kann Ihnen kurz die Plakate hochzeigen. Wir haben sehr viel gesammelt. Und das Staatsministerium für Unterricht und Kultus hat große Aufgaben und Hausaufgaben jetzt zu bewältigen. Und ich danke dem Veranstalter, weil uns heute auch wieder bewusst geworden ist, dass wir uns auf dem Weg befinden, dass wir in einem Prozess sind. Wichtig dabei war in diesem Workshop, dass alle Beteiligten es positiv sehen, dass in der Diskussion man sich gemeinsam auf den Weg macht. Und es ist jetzt die Aufgabe auch des Aktionsplans, die klaren Forderungen umzusetzen und die Schulen und die Lehrkräfte und die Eltern auch zu unterstützen, dass sie Inklusion auch erleben können vor Ort. Was uns als Vertreter des Staatsministeriums aufgefallen ist, dass das, was wir uns erwünschen an der einzelnen Schule, so noch nicht ganz da und dort umgesetzt ist. Da gibt es noch großen Handlungsbedarf. Also zusammengefasst, wir haben noch viel zu tun, aber sehr verehrte Damen und Herren, wenn Sie sehen, dass wir in Bayern mehr als 5000 Schulen haben, dann ist es klar, dass wir uns eben diesem Problem, diesem Thema nur stellen können, indem wir hartnäckig miteinander uns auf den Weg machen und hier beste schulische Bedingungen für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf mit Behinderung entwickeln. Ich darf signalisieren, das Staatsministerium für Unterricht und Kultus ist bereit und wir werden auch nach wie vor unseren Dialog der Partner, vor allen Dingen der Behindertenverbände, weiterhin aufrechterhalten und sogar suchen.
Ja, vielen Dank. Ich darf gleich zum nächsten Thema weiterkommen zur Arbeit und Herrn Dr. Blöck mit derselben Frage beschäftigen, nämlich was jetzt in dieser kurzen Arbeitsphase für Sie an Neuem oder besonders Betonenswertem mitzunehmen ist.
Vielen Dank, Herr Spieker. Also ich möchte ganz kurz aus unserer Arbeitsgruppe berichten. Teilhabe am Arbeitsleben ist aus meiner Sicht sehr intensiv geführt worden, diese Diskussion. Ich kann im Grunde genommen gleich an zwei Dinge anknüpfen, die Sie jetzt im Eingangsstatement auch gesagt haben. Auch wir haben festgestellt, aber eben aus dem Blickwinkel, nämlich der Inklusion ins Arbeitsleben, dass wir erst am Anfang einer Entwicklung stehen. Das zeigt ja, dass wir derzeit noch einen Entwurf eines Aktionsplans haben, den wir eben weiter mit Leben erfüllen wollen und im Idealfall halt vollständig umsetzen wollen. Da sind wir aber erst, wie gesagt, am Anfang eines Weges, noch lange nicht am Ende. Da haben wir noch viel zu tun. Bei uns ist auch so das Schlagwort gefallen, das passt aber genau in das, was Sie auch gesagt haben. Es gibt sicher keinen Königsweg für eine, ich sag mal, total inklusive Gesellschaft. Da bieten sich, das führt mich zum nächsten Schlagwort, oder sind passgerechte Lösungen vorzugswürdig. Ich finde das Schlagwort der Inklusion mit Augenmaß, das finde ich ein ganz wichtiges Wort, was man sicher auch für den Bereich, es ist nur ein Spielball von vielen, nämlich eben der Teilhabe am Arbeitsleben, ansehen kann. Als zweiten großen Punkt, den Sie aber auch schon angesprochen haben, das war nochmal das Stichwort Bewusstseinsbildung, eben hier auf der Seite insbesondere des Arbeitgebers. Der Behindertenbegriff, die Frage der Einbeziehung der psychischen Behinderung, überhaupt eine Öffnung des Behindertenbegriffs, auch der ist bei uns angeklungen, scheint also auch ein themaübergreifendes Problem in Anführungsstrichen zu sein. Dann gut die Frage dessen, wer zahlt das, woher soll das ganze Geld kommen, auch das ist ein Thema, das angesprochen wurde. Natürlich stellt sich bei unserer Frage und zuallererst natürlich auch bei den Fragen, was haben wir schon alles an Programmen und Sonderprogrammen, die wir auflegen zugunsten schwerbehinderter Menschen, es stellt sich natürlich immer die Frage, woher das Geld kommt. Wer es bezahlt, es ist rein technisch die Frage nach dem Kostenträger genannt worden. Das führt uns zu einer weiteren Situationskennzeichnung bei uns. Wir haben halt es mit verschiedenen Zuständigkeiten zu tun. Das Wort Zuständigkeitsdschungel ist gefallen, das kann man sicherlich so sagen. Eine wichtige Sache, die man da mitnehmen muss. Das letzte zielt genau darauf ab, das ist das, was ich mal unter dem Stichwort Bürokratieabbau einfach mal zusammenfassen möchte, das ist die Erkenntnis, dass viele Rechtsbereiche, so wie sie heute existieren, häufig als Hindernis wahrgenommen werden, vielleicht es sogar sind, die uns eben daran hindern, die Inklusion von schwerbehinderten Menschen auf dem Arbeitsmarkt so voranzutreiben, wie wir sie gerne hätten. Das spielt ins Vergaberecht hinein, das spielt ins Steuerrecht hinein. Auch da kann man einen ganzen Strauß von auch eben Rechtsbereichen aufmachen, der, wie gesagt, mindestens als Hindernis wahrgenommen wird, um zu einer Inklusion ins Arbeitsleben zu gelangen.
Ja, vielen Dank. Wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Sie erlauben die kurze Zwischenmeldung aus dem Bereich der Finanzen. Der gesellschaftliche Reichtum, wobei die Frage ist, ob es ein gesellschaftlicher ist, aber der Reichtum in der Bundesrepublik in den letzten 20 Jahren ist eindeutig gestiegen. Dieser Reichtum ist freilich anders verteilt als vor 20 Jahren. Und insofern wäre das nochmal eine Möglichkeit anzuknüpfen an den Vortrag von Herrn Glück, der ja heute verschiedene Gerechtigkeitsbegriffe, ich kann das nur immer wieder wiederholen, auseinandergelegt hat und einen Begriff ein wenig in die Historie zurückgestellt hat, der an solchen Stellen immer wieder ganz prominent wird, nämlich die Frage der Verteilungsgerechtigkeit. Und dabei geht es sicherlich immer auch um am Ende wirklich harte Interessensauseinandersetzung. Ein Bereich, an dem wir ja die Bedeutung heute Vormittag schon einmal hatten, wie Unterstützung zu Autonomie führt, Unterstützung, die gesellschaftlich organisiert ist, wo verteilt und umverteilt wird, aber zu persönlicher Freiheit führt, war der kurze Erfahrungsbeitrag von Frau Kempf. Ich würde Sie jetzt bitten, noch ein kurzes Wort zu uns zu sagen, was in Ihrem Arbeitsbereich, der dem Wohnen galt, heute verhandelt wurde und welchen Punkt Sie mitnehmen würde. Vielleicht, wenn Sie das Mikrofon besonders etwas näher an den Mund halten. Oh. Ja, genau.
Hallo? Da wohnen die Behinderte eine Wohnung haben und nicht mehr im Wohnheim leben. Dass ich anderen Mut machen, dass ich alleine, dass die nicht im Wohnheim verharren, dass ich hab das nicht um aufgehen. Ich meine, dass ich eine, dass die Behinderte alleine selbstständig mit Unterstützung leben können.
Ja, vielen Dank. Sie sind sozusagen das lebende Beispiel, wenn ich das so sagen darf, für das, was Sie fordern und zeigen, was möglich ist, wenn man es denn nur will. Also vielen Dank. Und in dem Bereich Wohnen, soweit ich ihn verfolgt hatte, in dem Moment war in der Tat jegliche Forderung von der Spezifizierung der Bedarfe, von der Individualisierung der Wohnlösung genau in diese Richtung, die Sie jetzt genannt haben, nämlich eben Selbstständigkeit zu ermöglichen.
Und
vielen Dank.
Keine Steine im Weg legen, dass ja keiner im Wohnheim oder bei den Eltern festhalten, welche Behinderte, du schaffst das nicht und du wirst es auch nicht schaffen. Also, dass ich meine drunter, dass ich andere Mut machen, dass ich die Behinderte, auch psychische Kranke, auch alleine mit Partnerschaft selbstständig leben.
Vielen Dank. Vielen Dank. Ich will gleich weiter zum nächsten Thema. Ich sehe die Barrierefreiheit vertreten, unter anderem durch Frau Dintel, und darf Ihnen auch das Wort erteilen und Sie bitten um einen kurzen Einblick in das, was bei Ihnen verhandelt wurde, was besonders interessant war. Greifen Sie sich aus der Vielfalt eines heraus.
Also wir hatten ein bisschen eine schwierige Konstellation, weil wir hatten drei verschiedene Bereiche von Barrierefreiheit. Das ist einmal Bauen, Mobilität und Tourismus. Aber man kann im Allgemeinen sagen, ein großes Anliegen war, dass die Maßnahmen oder dass die Gegebenheiten, die jetzt schon gesetzlich verankert sind, dass die Umsetzung auch kontrolliert wird, dass die Gesetze so ausgeführt werden, wie sie bereits bestehen. Im touristischen Bereich wurde gefordert, dass die Menschen, die im Tourismus tätig sind, durch Schulung, Bewusstseinsbildung für den Bereich behinderter Menschen erfahren. Im Bahnbereich ist ganz wichtig, dass nicht nur die Neufahrzeuge barrierefrei ausgestattet werden, sondern vor allem auch die Nachrüstung von Altfahrzeugen, weil die ja unter Umständen nur 20 Jahre auf der Schiene stehen, dass die Busse nicht nur im ÖPNV barrierefrei sind, sondern auch die Fernbuslinien barrierefrei ausgestattet sind. Und ich denke, für den Bauen kann ich ja weitergeben, das Mikrofon an meine Kollegen vom Abteilung Bauen.
Ja, vielen Dank. Wir haben sozusagen das Ressortprinzip abgebildet.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich vertrete das Baurecht, also Bauwesen. Und hier hat sich auch Folgendes ergeben, dass eigentlich nur noch Erfordernisse eigentlich gefragt wurden. Wir haben zum Beispiel verschiedene Spalten gehabt, einmal aktuelle Lage, Erfordernisse, Ansprechpartner, Ziele erreicht, und es sind eigentlich nur Erfordernisse, also sind hier aufgetreten und gefragt worden. Was hier ganz wichtig ist, ist also die Einführung der DIN 18040 in das Baurecht. Das wurde ja immer wieder angesprochen, und hier sind auch die Sinnesbehinderungen ziemlich deutlich beschrieben, und es muss natürlich alles dann auch übernommen werden bei Bauvorhaben. Was sich also herausgestellt hat, trotz Gesetze werden draußen, also bei Bauvorhaben, die Gesetze nicht eingehalten. Also es wird also beim Wohnungsbau, kann es ohne weiteres sein, dass also hier, das ist ja im Artikel 48 der Bayerischen Bauordnung ja verankert, dass also hier nicht barrierefrei gebaut wird. Daraus ergibt sich, und das waren ja auch die meisten Fragen, Prüfung der Barrierefreiheit, und zwar in der Bauphase. Das ist bei Wohnungen eigentlich von Baulichen her nicht vorgesehen. Und da liegt meines Erachtens ein ganz großes Problem, weil natürlich dann niemand kontrolliert, ist es jetzt barrierefrei gebaut oder nicht. Und dann steht der Rollstuhlfahrer steht plötzlich vor der Treppe, wo er nicht draufkommt, obwohl das eigentlich nach dem Gesetz barrierefrei gebaut werden muss. Was dann noch angesprochen wurde, ist dann, dass also auch die allgemeinen, alle Behinderten, Behinderungen mit aufgenommen werden und das auch überprüft wird. Dann haben wir bei Bodenindikatoren, das ist also gerade bei Mobilität, ist also, soll auch die DIN 32984 Bodenindikatoren beaufsichtigt eingeführt werden. Entschuldigung, bin ich ein bisschen zu weit weg gewesen. Dann ein großes Problem ist Umbau im Bestand. Beim Umbau im Bestand ist natürlich der Bestandsschutz. Und hier haben wir natürlich ganz schlechte Karten und man kann eigentlich nur einen Umbau fördern, wenn auch Fördergelder bereitgestellt werden für Sanierungen und barrierefreien Umbau. Und hier haben wir natürlich ein Problem, weil nämlich vom Finanzamt gibt es hier eine Bagatellgrenze von 100.000 Euro und wer drunter ist, kriegt also keine Förderung. Und wenn man also barrierefrei umbaut, dann liegt man so zwischen 30.000 und 40.000 Euro. Und das ist meines Erachtens, soll die Bagatellgrenze fallen. Ja, das war eigentlich, und dann auch die Architektenausbildung, das war auch nochmal ein Punkt, dass hier die Sozialverbände teilweise über Barrierefreiheit besser Bescheid wissen, als wir manche Architekten.
Ja, vielen Dank, Herr Kinzler. Ich darf zur Gesundheit noch zurückkommen, eben schon erwähnt und ausdrücklich herausgestrichen, ja nochmal die Bedeutung der psychischen Erkrankung. Und Herr Dr. Weitzel wird uns aus seinem Arbeitsbereich berichten.
Schönen Dank, Herr Spicker. Also ich berichte aus dem Open Space Gesundheit. Es war ein sehr spannender Open Space. Wir haben 26 Anregungen bekommen. Ich werde jetzt einige Schwerpunkte daraus hervorheben. Der Hauptschwerpunkt war, das ist schon angesprochen worden, der psychische Bereich, psychische, seelische Behinderungen. Wir haben das Thema behandelt, Barrierefreiheit für Menschen mit psychischen und seelischen Behinderungen. Zum Beispiel, dass es viele Leute gibt, die mit ganz normalen Formularen, die für uns gang und gäbe, sind einfach unüberwindliche Hindernisse sind. Wir haben bemerkt oder sind darauf aufmerksam geworden, dass die Inklusion hier bei uns im Kreis auch noch nicht komplett ist. Es wurden die Betroffenen, die psychisch Behinderten, Betroffenen hier in diesem Kreis vermisst. Es ist so, wir werden uns Gedanken machen, wie wir auch die Suchtkranken in ihrer Eigenschaft als behinderte Menschen mit in diese Überlegungen einbeziehen können und einbeziehen müssen. Es ist thematisiert worden, dass es, das ist jetzt nicht so aus dem Behinderten, aus dem psychischen Behindertenbereich, doch für viele Menschen mit Behinderungen, mit körperlichen Behinderungen, schwierig ist, den Arzt ihrer Wahl zu erreichen, weil eben viele Arztpraxen in Häusern sind, die nicht barrierefrei sind. Wir haben gehört, dass es ein großes Problem ist für Angehörige, die Behinderte ins Krankenhaus begleiten wollen, begleiten müssen, dort eine vernünftige Beratung und ein vernünftiges, kompetentes Umfeld zu finden. Wie gesagt, es ist so, es sind 26 Aufgaben auf uns übergegangen. Ich halte die meisten dieser Forderungen für lösbar, wenn auch mit einem relativ langen Zeithorizont. Ich denke, es wird sehr spannend und ich möchte mich bei allen, die mitgearbeitet haben in dem Arbeitskreis, ganz, ganz herzlich bedanken. Es war sehr, sehr spannend mit Ihnen.
Vielen Dank. Und wir kommen zum letzten Punkt, zum Bereich Barrierefreiheit der Kommunikation. Und ich darf Herrn Schöttl um seine Wortmeldung bitten.
Ja, ich bin selbst gehörlos und möchte kurz mich vorstellen. Ich bin also Förderer in der Bayerischen Gesellschaft für Gehörlose und Schwerhörige. Und ich möchte vielleicht, ich habe zur Eröffnung nicht gesprochen, weil es kam zu überraschen. Und in der Tandem-Zusammenarbeit habe ich dann mir den Mut gefasst und gesagt, ich möchte hier zu sprechen. Zu dem Thema, man sieht ja, ich kann also immer nur mit Dolmetscher diese Kommunikationsrunden überstehen und auch, dass ich überhaupt was verstehe. Ich kann mich nicht ausdrücken und meine Meinung sagen, das ist eben halt nur immer mit Dolmetscher möglich. Und deswegen ist, denke ich, ist, dass auch dieser Bereich der Dolmetscher auch akzeptiert wird, auch in Zukunft dann eben mehr eben die Möglichkeit gibt, Dolmetscher einzusetzen. Das ist ein wichtiger Schwerpunkt. Und dann haben wir einige Forderungen ja schon abgegeben. Ich möchte vielleicht noch die wichtigsten, die wir jetzt noch dazu gefunden haben, mit einbringen. Gerade in dem Bereich Gesundheitsbereich möchte ich und im sozialen Bereich noch was mit einbringen, dass da eben gerade die Kommunikation und Dolmetscher da immer zwingend notwendiger werden. Ich denke auch, das sollte vielleicht auch Möglichkeit werden, im Bereich der Technik, auch im Bereich der Technik eben mehr Akzeptanz zu finden, wie man eben durch Schriftdolmetschen, durch Gebärdensprache und so weiter eben das mit einbringen kann. Auch zum Beispiel bis hin in die private Wirtschaft könnte man eben vorstellen, dass da auch mitgeachtet wird drauf, dass eben zum Beispiel, ich nehme mal ein Beispiel raus, Handytarife sind so aufgebaut, dass es generell speziell immer die Hörenden betrifft. Das heißt, dass immer wir als Gehörlose auch den Tarif, die Flatrate für Telefonieren bezahlen müssen, obwohl wir es nie nutzen, nicht mal eine Minute lang. Und da möchte ich auch gleich behandelt werden, dass ich eben halt nur für den Flatrate SMS und so weiter oder Internet zahle. Also das sind alles Sachen, die eben auch von Seiten des Staates mit Einfluss genommen werden kann. Und ich denke, es gibt noch viele, viele weitere Punkte, die da noch mit eingebracht werden. Also Gebärdensprache und Untertitelung und Schriftdolmetschen. Und genauso ist meine Aktion eben ganz wichtig, dass ich denke, dass Kommunikation und Gebärdensprache nicht nur für Gehörlose, sondern auch für die breite Öffentlichkeit möglich sein wird und dass jeder dieses nutzen kann, diese Kommunikationsform anzunehmen.
Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Wir sind damit am Ende des heutigen Tages und der hiesigen Veranstaltung. Gleichwohl selbstverständlich nicht am Ende des Themas, denn so sind wir in den Tag hereingegangen. So habe ich es auch sehr deutlich gesagt bekommen von Seiten des Zukunftsministeriums, dass wirklich es hier um eine Sache der Zukunft geht. Also erstens bedeutet das, hier geht es um etwas, was zu gestalten ist, weil sonst hätte es gar keinen Sinn, von Zukunft zu reden. Hier geht es um etwas, was zu gestalten ist. Und dieser Gestaltungsprozess ist nicht etwas, was Ministeriale alleine machen wollen oder gar können überhaupt nur. Und Sie sehen ja, dem diente dieser Tag hoffentlich auch ganz deutlich auch die Bereitschaft, den Willen und die Fähigkeit von Seiten unserer Regierung, in diesem Fall der Ministerien, auch dafür zu sorgen, dass einerseits dieser Prozess und dieses Gespräch überhaupt angestoßen wird, sonst gäbe es diese Veranstaltung nicht. Aber Sie sehen auch gleichzeitig die Möglichkeit, direkt Einfluss zu nehmen, und zwar auch von Seiten des Bürgers, des betroffenen Bürgers, nicht nur von Seiten finanzstarker Akteure, die sich ihre eigenen Regeln schreiben können. Also sind wir dazu aufgefordert, das auch weiterhin zu tun. Und ein weiteres Element mag uns dabei bestärken, denn dieser Tag ist zwar Einladung des Zukunftsministeriums, übrigens, das gilt sicherlich für alle anderen Ministerien auch, dass sie der Zukunft zugewandt sind. Man fragt sich, worum kümmern die sich sonst, wenn um die Zukunft. Aber wir begannen heute den Tag damit, dass Frau Badura uns erinnert hat, es braucht für alles und jedes immer kritische Freunde. Und so waren es auch kritische Freunde von Seiten des Landesbehindertenrates, die mitgewirkt haben daran, dass dieser Tag überhaupt stattgefunden hat, dass überhaupt diese Idee zustande kam. Aber wie gesagt, es braucht immer zwei Leute, nämlich den kritischen Freund, der spricht, und den Freund von Kritik, der eben auch hört und dann Aktionen folgen lässt. Und so wäre es jetzt mein und sicherlich Ihr aller Wunsch, dass die Anregungen, die heute gegeben wurden, auch tatsächlich Eingang finden in den Plan. Ein wichtiger Punkt, den ich verschiedentlich gehört habe, der jetzt aber nicht nochmal aufgekommen ist, den erlaube ich mir vielleicht noch kurz hinzuzufügen. Denn Sie sehen ja jetzt, wenn wir in die einzelnen Felder schauen, sind wir immer sofort bei nahezu unüberschaubaren Einzelproblem. Da geht es um die Fernbusse, da geht es um die Schule da und da oder den Lehrer dort, der sich nicht fortbilden will, wie wir heute gehört haben. Oder es geht um die, ja gut, die sind inzwischen alle festgelegt, die Neigungsgrade von Rampen, aber es geht eben um unglaublich viele Einzelprobleme. Wir müssen sicherlich dahin kommen und dem dient ja auch die UN-Behindertenrechtskonvention und dem soll auch der Aktionsplan zur Umsetzung dienen, dass die Strukturen sich verändern, dass also strukturell in Ministerien, in den Beratungen politischer Gremien dieses Menschenrechtsthema Inklusion, Zugänglichkeit für alle grundsätzlich verankert ist, sodass gar nicht mehr jemand auf die Idee kommt, Fernbusse, zu denen man vieles sagen könnte, zu der Unsinnigkeit, Fernbusse einrichten zu lassen, ohne dass die Benutzung auch für Menschen mit Behinderung geklärt ist. Also wir werden dazu kommen müssen, dass auch die Strukturen so weit fortentwickelt werden, dass dieses Thema Inklusion bei jeder Handlung mitbedacht wird. Und ich sehe hier doch immerhin noch eine große Anzahl, die es bis zu diesem Punkt geschafft hat. Und ich weiß, dass jeder von Ihnen diesem Interesse sicherlich dienen wird, das strukturell so zu verändern, unsere Gesellschaft, dass dieses Interesse, das eben nicht nur dasjenige einer bestimmten Gruppe ist, sondern ein Menschenrechtsthema, dass das wirklich überall Raum greift. Für dieses Engagement von Ihnen, zu dem ich Sie sozusagen weiterhin auffordern möchte, schon jetzt mein Dank und also meine Anerkennung, denn ich weiß sehr wohl, wie schwierig das an den verschiedenen einzelnen Stellen ist. Zum Schluss eines solchen Tages gehört es aber auch noch dazu, noch einmal besonders Dank zu sagen, an einerseits die, die jetzt hier auf dem Podium noch versammelt sind, einige, die noch unten sitzen, denn das war wirklich, soweit ich die Landschaft überblicke, ein Novum, das so zu organisieren, so miteinander zusammenzukommen. Und ich kann auch da wieder nur jeden auffordern, merken Sie sich die Namen der Herren Referenten. Sie müssen jetzt nicht täglich da anrufen und ständig E-Mails schreiben, aber man kann das gelegentlich. Und es gibt, wie gesagt, dafür auch ein offenes Ohr. Und so hoffe ich, dass es guten Sinn macht, dass wir diesen Fachtag oder dass ich, glaube ich, diesen Fachtag, ersten Fachtag, gemeinsam vom Entwurf zum Plan nenne, weil erster Fachtag hat ja nur Sinn, wenn es dann auch einen zweiten gibt. Ich hoffe sehr, dass das auch Ihre Ansicht ist, dass das Sinn machen würde, einen solchen zu machen. Und ja, werden Sie aktiv, dass es geschieht. Besonders hervorgehoben soll noch eine Person werden, nämlich Frau Bartel, die, ja, sie wundert sich darüber. Ja, aber jede solche Art Veranstaltung braucht jemand im Hintergrund, der nicht vorne steht, aber doch irgendwie alle Fäden in der Hand hat und gedanklich mit dabei ist. Das gilt natürlich noch für die technische Unterstützung sowieso. Aber jetzt möchte ich es dabei belassen. Ihnen einen guten Nachmittag und eine restliche gute Messe wünschen. Aber ich sehe gerade, dass ich jetzt zu schnell vorpresche. Und genau, ich darf Sie natürlich, da habe ich sogar vorher noch einen Zettel zugesteckt bekommen. Frau Bartel ging vorher durch die Räume und hat selbstverständlich die Ergebnisse der Arbeitsgruppen dokumentiert, soweit sie es zur Schriftform gebracht haben. Also das war jetzt nicht nur, dass jemand von Ihnen nach Hause geht und denkt, naja, das war ganz nett, aber das war es dann auch. Wir haben das also festgehalten und so wie die anderen Stellungnahmen zum Aktionsplan hoffentlich nach Weisheit des Ministeriums in ihrer berechtigten Form Eingang finden in den Plan. So soll das auf jeden Fall auch mit den Ergebnissen des heutigen Tages sein. Und hier habe ich noch eine Anregung bekommen. Vielleicht könnte man sogar dazu kommen, dass die Stellungnahmen, die es bereits gibt, zu diesem Plan in der einen oder anderen Form auch öffentlich gemacht werden können. Aber das ist sozusagen eine Anregung, die ich von hier aus zurückgebe. Da wird man sehen müssen, was man machen kann. Vielleicht, Frau Bartel, können Sie noch sagen, eine Dokumentation, gibt es die irgendwo dann auch einzusehen für die Teilnehmer? Nämlich, wo wird das dann sein? Gut, also die Information, die ich Ihnen sozusagen jetzt laut weitergebe, einerseits entweder bei der Dokumentation der Konsozial als solcher, ich vermute, da geht man dann am besten mal auf die Homepage, oder eben im Ministerium unter dem Stichwort Aktionsplan Behindertenrechtskonvention werden Sie in Kürze, denke ich, einige der Ergebnisse wiederfinden. Wie gesagt, aber jetzt guten Appetit, gute Reise zu den Orten, von denen Sie auch immer hierher gefunden haben und hoffentlich auf Wiedersehen in einem ähnlichen Rahmen.